Apropos Doktorarbeit.
Jo.
Der eigentliche Grund, warum wir eigentlich uns zusammengesetzt haben, war ja, dass du ein neues, jetzt kommt der Moderationsmensch bei mir durch.
Yeah. Überleitung, Baby.
Ja, Überleitung, der Überleitungsmonster hier.
Mega
nee, du hast ja eine neue EP rausgebracht und zwar heißt die Please, Please, Please.
Ja, genau, so heißt die. Die unverhoffte EP tatsächlich und die ist auch wieder, war völlig nicht so geplant. Also ich wollte
erzähl, warum und wieso.
Naja, ich hatte ja davor so ein Songwriter-Ding gemacht mit Ein Herz,
genau,
das sich nicht kontrollieren. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich auf Solo, damals noch in Bandkonstrukt und Solofaden, jetzt ja nur noch Solofaden, dass ich auf Solofaden auf jeden Fall da weiter wandeln will. Das ist jetzt die Richtung, die mache ich weiter. Ich habe mein Genre gefunden, in dem ich mich jetzt ausbreiten werde. Das habe ich wirklich geglaubt. Dann hatte ich aber irgendwann die Idee, ich habe noch so eine alte Musima hier rumhängen. Die habe ich mal in Bielefeld auf dem Dachboden gefunden und restauriert.
Du musst
mal
Leuten erklären, was eine Musima ist.
Ah, eine Musima ist im Prinzip, also wenn ihr mal die Chance habt, eine gut erhaltene Musima zu bekommen, nehmt sie. Die sind der Hammer. Das sind die alten Gitarren aus der DDR.
Mhm.
Die sind unfassbar geil produziert. Die Tonabnehmer sind handgewickelt. Das macht heute kein Schwein mehr. Das macht auch Fender nicht. Das macht niemand. Also vielleicht noch irgendwelche krassen Boutique-Gitarrenbauer, wo du dann 5.000 Euro für die Klampfe bezahlst. Da kriegst du das vielleicht noch. Das Ding hat eine Ausstattung, das ist der krasse Overkill. Also wirklich, die ist vergleichbar mit einer Fender Jazzmaster. Mehr oder weniger. Und steht der auch in wenig nach. So, die habe ich auf jeden Fall wieder rausgekramt und dachte, geil, ich spiele mal ein bisschen Gitarre. Bin dann auf den Trip gekommen, ich müsste mal mir wieder ein Pedalboard zusammenstellen. Okay, habe ich mir ein Pedalboard zusammengestellt. Man muss dazu sagen, ich kann nicht gut Gitarre spielen, aber mit Sounds geht ja so einiges.
Mhm.
Habe ich dann gelernt. So. Und es ist auch gar nicht wichtig, dass das die super teuren Sachen sind. Es geht darum, dass dir gefällt, was da rauskommt. Also es ist zumindest so mein Learning gerade. Dann hatte ich aber irgendwann noch zusätzlich bei dem großen Händler aus Süddeutschland für Musikalien, der alle kleinen mehr oder weniger an die Wand gedrückt hat, die haben eine eigene Gitarrenreihe zu unverschämt günstigen Preisen. Da habe ich mir noch eine Harley Benton Gitarre gekauft für, den Preis will ich gar nicht sagen, weil es ist unverschämt billig. Ich weiß nicht, wie man sowas bauen kann, ohne dass die Menschen, die das zusammengeschraubt haben, also ich weiß nicht, wie man die bezahlt. Von dem, was selber für das Produkt ausgibt. Aber okay.
Darüber sollte man sich keine Gedanken machen, nein.
Mir wurde schwer abgeraten von dem Ding. Ich liebe diese Gitarre. Das ist mittlerweile meine Go-To-Gitarre. Ich nehme die und ich bin glückselig mit der.
Weil ich habe nämlich das Gleiche mit auch einer Gitarre von mir. Das Gleiche, wo alle gesagt haben, kauf die dir niemals. Ich habe eine Electro-Gitarre. Damals für ein Apple und ein Ei. Ich glaube, der hätte ich essen gehen können für das gleiche Geld so ungefähr. Und alle haben gesagt, die Gitarre ist scheiße, die kannst du nicht spielen. Weißt du, warum wir die spielen? Weil wir beide nicht gut Gitarre spielen können. Jemand, der gut Gitarre spielen, der merkt
der
halt, wie halt, dass das Fretboard unsauber ist, wie
genau.
Das ist und das. Und wir merken das nicht. Deshalb spielen wir sowas gern.
Genau, das ist das Ding. Ich merke das nicht. Und ich höre auch manchmal bei einem billigen Distortion nicht, dass der scheiße klingt, weil für mich klingt der wie Gold. Bis ich dann mal einen teureren auf dem Board habe, denke, oh, der klingt ja sogar noch ein Tucken besser. Das ist völlig, völlig okay. Ja, dann dachte ich so, okay, ich habe keinen Bock, hier meinen Amp aufzureißen und die Nachbarn zu nerven. Heute gibt's das doch als Pedal. Habe ich dann auch noch mal so für 30 Euro so ein Amp-Pedal, ne? Wurde mir schwerstens von abgeraten. Ich habe es aber bei so einem Franzosen gesehen, der da so Surf-Noise-Rock mitmacht und ich fand, bei dem klang's geil. Also wenn's bei dem, gut, der hatte da aber auch eine Gitarre davor hängen. Holy moly. Egal. Ich habe in den ganzen Scheiß irgendwie über Kleinanzeigen und sonst wie zusammengestellt und habe dann hier nächteweise verbracht, so einen Song nach dem anderen zu machen, ohne Plan. Ich wollte einfach nur mal wieder Gitarre spielen und dann schälten sich halt wieder so Lieder raus und irgendwann hatte ich dann jetzt wieder 6 und ich fand dann auch irgendwie, ich fand das halt rund und dann dachte ich so, okay, du kannst jetzt noch sagen, okay, 4 Lieder fehlen noch, dann ist so Album und, aber eigentlich ist ja auch egal, weil ich bin so Schlafzimmer Home-Recording-Musiker, ich muss ja überhaupt gar keinen Mechanismen irgendwas entsprechen oder so und ich finde das jetzt rund und wenn das jetzt rund ist, dann ist es fertig und so bin ich das dann auch angegangen und dann dachte ich noch so, ja, aber eigentlich wollte ich ja ganz andere Mucke machen und dann dachte ich so, ja, aber ist ja eigentlich auch scheißegal, weil das ist die Mucke, die ich jetzt gerade mache und das hat ja einen Grund, also warum zieht dich was in eine Richtung, wieso machst du das? warum bleibst du freiwillig viel zu lange wach und schläfst noch weniger, als du ohnehin schon schläfst und nimmst diese Sachen auf, die müssen ja was, das muss, da muss ja was sein. So, sonst würdest du das nicht tun. So. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, scheiß doch mal auf all deine Pläne, scheiß auf all dieses Ganze, ja, ich will aber irgendwie, dass die Leute jetzt wissen, für welchen Klang, für welchen Sound, was können sie von mir erwarten. Es ist doch gar nicht so wichtig. Wichtig ist doch, dass das, was ich aufnehme oder was ich mache, dass es erstmal mich glücklich macht. Und wenn es mich so glücklich macht, dass ich es dann auch noch teilen will, dann ist alles okay. Das ist alles dahinter. Und dann funktioniert es halt auch. Und genauso war es auch mit dem ganzen Recording-Geschichten. Ich habe Freunde, die können das richtig gut. Und die schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen, wenn die meine Projekte sehen. Weil es wird kein gelernter Tontechniker so machen. Niemand würde das so machen. Niemand würde auf jede Spur Reverb-Effekte setzen. Das macht man über die Sense, weiß ich mittlerweile auch. Mache ich auch manchmal, es wird sehr technisch. Das spart Computerkapazitäten, würde ich jetzt mal so behaupten. Und man kann es ein bisschen feiner alles ansteuern. Und ey, meinetwegen. Also ich lerne das halt auch immer noch dazu und oft weiß ich auch gar nicht, was ich da tue und freue mich dann einfach nur, dass es so klingt, wie ich es haben möchte. Und das fängt oft an mit einem Bild im Kopf, dass ich denke, ha, so soll es werden. Und dann ist das wie so ein Bild und dann überlege ich, was brauche ich, damit ich dieses Bild malen kann. Und dann versuche ich das und ganz oft klappt das, erstaunlicherweise, ohne dass ich weiß, warum. Und manchmal klappt es halt auch nicht, dann muss ich halt forschen, okay, woran liegt's, was kann ich anders machen. Und da gibt es ja zum Glück heutzutage 1000 Informationsquellen. Das ist noch nie so leicht gewesen, Producing zu lernen wie jetzt.
Das stimmt. Also. Wir haben jetzt damals, habe ich im Prinzip so Blut geleckt. Ich mache auch gerade nebenbei Songs, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das, wenn du sagst hier, dass Leute denken, was zur Hölle machst du? Ein bester Freund kam letztens rein im Proberaum. Also ich mache das bei uns im Proberaum großteilig. Und er kam rein und er meinte, also du bist der verrückteste Professor, den es gibt, was das angeht. Also ich bin, ich stand halt da mit so zwei Schlägeln, einer Trommel, die ich abgeklebt habe mit Decken.
Ja, mega.
Und dann noch, ich mach einfach irgendwas und so stelle stell ich mir das bei dir auch vor. Und ich finde sowas super sympathisch, weil ich habe das gerne gehört, ich hab die EPs jetzt seit dem Freitag draußen. Wir haben heute den 18. Juni oder sowas?
16. Ja, 16. glaube ich.
Seit 14. ist die raus, genau. Und ich habe sie heute zweimal beim Spazierengehen gehört.
Ah, wie schön, das freut mich. Und also ganz ernsthaft, das freut mich, weil also ich kann so ein bisschen sehen, wie oft das gehört wird bei manchen Streamern, so zeitverzögert natürlich alles. Und ich bin mir total klar, das ist jetzt also wenn ich damit viele Leute erreichen wollte, dann müsste ich da auch noch auf so vielen anderen Ebenen, also sprich Live-Aktivitäten, ich müsste krasse Promo-Aktivitäten, ich müsste Geld reinpumpen, um überhaupt Promo machen zu können. Weil heutzutage ist auch viel Review gegen Geld. Das ist gar nicht so unselten. Ja? Vor allen Dingen, wenn es dann in die letzten Printmagazine noch geht und so. Und auf all das habe ich aber überhaupt gar keinen Bock mehr. Das hat mich auch noch nie interessiert. Das, was mich interessiert, ist eigentlich tatsächlich der Prozess. Also das Machen. Ich habe eine Idee, ich lasse mich von der anzünden und ich verfolge die einfach. Und guck mal, was kommt dabei raus. Völligst ergebnisoffen. Ja, das kann sein, dass ich irgendwann ein Synthie-Pop-Album mache oder irgendwas anderes Wildes. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also das ist das Schöne jetzt an dieser EP und das habe ich gelernt. Ich weiß selber nicht, was ich als nächstes mache. Und das Schöne ist, ich mag, dass es so ist. Das ist vielleicht
hört
noch
man
ganz
auch.
Wichtig.
Ja, also und ich persönlich finde das geil, aber ich bin auch, weil ich da ähnlich ticke wie du, was ich halt erst damit sagen wollte, was ich bei dir, bei der Musik von dir oder bei der aktuellen EP extrem gut fand, es klingt nicht so wie alles andere. Ich habe so ein riesengroßes Problem, wir sind ja beide auf Threads unterwegs mittlerweile und so und ich bin ja irgendwie so eine Metalcore-Bubble abgerutscht.
Ah, geil.
Wo viele Leute in Metalcore-Bands spielen und ich höre mir das Ganze an und denke mir, ihr habt alle genau die gleichen Amp-Einstellungen, ihr habt alle genau die gleichen Trigger für die Schlagzeuge, ihr habt alle genau, das ist, im Prinzip könntest du die Songs bloß tauschen, hin und her tauschen, du würdest nicht merken, dass es eine andere Band ist.
Naja, pass auf.
Und das
Ding
nervt
ist,
mich so hart.
Das hat was damit zu tun, dass die aber auch können, was sie da machen. ich kann, also bei dieser EP habe ich ganz bewusst ganz viele Dinge gemacht, die kann ich nicht. Also die kann ich vor allen Dingen nicht aber gut. Das, ja, manche aber das, Sachen habe ich einmal aufgenommen und glaub mir, ich werde die in diesem Leben nie wieder so hinbekommen. Nicht ein einziges Mal. Teilweise kann ich die auch nicht reproduzieren. Ich habe das nicht, das ist der Nachteil, ich habe das nicht gemacht mit dem Hintergedanken, also viele machen, eine Band probt die Stücke, weil sie wollen die auch live spielen. Ich habe einfach nur stumpf aufgenommen. Das Zeug war im Kasten, ich habe das Lied nie wieder gespielt, sondern mich an der Aufnahme erfreut. Das ist sehr speziell, weil die meisten mir sagen, so, jetzt muss ich das Lied aber auch noch üben, damit ich das aufführen kann. Und diesen Gedanken habe ich überhaupt nicht weiterverfolgt. Den habe ich auch krass vernachlässigt. Ich weiß auch noch gar nicht, wie schlau das war. Wahrscheinlich nicht die allerschlauste Idee, aber es hat mich zu dem Zeitpunkt halt nicht interessiert. Und wenn mir da mal was gelungen ist, wie zum Beispiel dieses Fass-Solo von Breath, dem ersten Stück auf der EP.
Genau.
Ey, ich habe das hinterher gehört. Ich habe noch beim Einspielen gedacht, da habe ich irgendwie, das klingt irgendwie schief, weil ich kenne mich auf meinem Fretboard nicht aus. Ich weiß nicht, wo die Töne sitzen. Also ich weiß so ungefähr, wo irgendwelche Töne sitzen, aber ich weiß nicht genau, wenn ich da jetzt hingreife und die Seite anschlage, dann wird das schon passen. Das weiß ich halt nicht. Also muss ich halt rumprobieren und hoffen, dass ich das noch ein zweites Mal so hinkriege. Und in dem Fall war das so. Ich habe das genau zweimal gespielt. Ich weiß nicht mehr, was ich da gespielt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich höre das und für mich spielt das auch wer anders mittlerweile. Ich höre das Lied und denke so, krasser Gitarrist, den finde ich richtig cool. Und dann fällt mir so, das war ja ich. Crazy. Allerdings halt im Sitzen und nicht im Stehen und nicht mit dem Gurt, wo die Gitarre bis zu den Knien hängt. Was ich tendenziell immer cooler finde, als wenn sie oben hängt, aber dann kann man halt noch beschissener spielen. Also jeder, der Gitarre spielt, wer weiß das. Je höher die Gitarre hängt, desto besser kann man greifen. Sieht halt kacke aus.
Wir kommen wieder zurück zu den Strokes.
Ne, genau.
Albert Hammond Jr., der ungefähr am Kinn das Ding
hat. Ja, ich verstehe ihn aber. Es ist viel angenehmer zu spielen. Er hat ja recht. So. Und das Kurt Cobain-Ding, ich meine, hör den Mann, hier waren da Live-Konzerte an. Der hat sich auch nicht immer mit Ruhm bekleckert. Aber egal. Aber das ist halt so das Ding. Es ging mir halt wirklich nur darum, diese Songs entstehen zu lassen. Und überhaupt mit keinem Gedanken habe ich darüber nachgedacht, vielleicht muss ich die irgendwann mal zumindest an der Gitarre reproduzieren können. Das war halt kein Leitgedanke. Und dann kommt noch dazu, ich arbeite mit diesen Pedalen rum und mit dieser Software und weiß ja, und ich habe so rudimentäre Ahnung, was tut, aber halt auch nicht so wirklich. Das heißt, ich neige eher dazu, mal eine nicht ganz so optimale Einstellung zu wählen, wie jemand, der genau weiß, was er will, was sein Sound ist. Und der weiß genau, wie er es drehen muss, damit es so klingt. Und dann hast du das Problem, wenn das ganz viele wissen und alle machen, dann klingen die natürlich alle gleich. Ist ja logisch. So, weil das ist der bewährte Klang. So, der funktioniert. Das wissen die. Die können das nachbilden. Ich kann das.
Und das ist aber so scheiße. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich scheiße. Das ist eine richtige beschissene Art, Musik zu machen, aus meinem Sicht. Weil ich einfach nicht mehr. Ich könnte das auch genauso gut am Laptop machen. Ich kann mir für 200 Euro oder für 250 Euro irgendwie so ein MIDI-Keyboard. Genau. Dann kann ich mir eine Gitarre drauf programmieren und dann kann ich das genauso spielen. Es klingt für mich gleich. Wenn ich mir jetzt Beartooth anhöre oder Landmarks oder Schlag mich tot, wie die ganze Scheiße heißt.
Ja.
Das klingt ist für mich eine Suppe.
Ja.
Weil die auch, und die haben einen großen Fehler in ihrem Denken, den wir nicht haben. Die haben so krass Angst vor Fehlern. Wir haben absolut keine Angst vor Fehlern.
Nö, also ich bin da eher.
Wir suchen vielleicht sogar teilweise noch Fehler.
Ja, also ich fand schon immer.
Wir ignorieren sie nicht.
Ich fand schon immer ganz interessant, also Fehler ist ja immer so eine schöne Auseinandersetzung. Es gab ja mal in Road to Joy von Connor Oberst.
Bright Eyes.
Da singt das ja auch so, ja, let's celebrate the failure oder so ähnlich. Also ich kriege die Zeile nicht 1:1
let's fuck it up, boys, make some noise.
Ja, genau. Am Ende. So, und das Ding ist aber, und ich meine, das hörst du ja selbst von großen Pop-Leuten, dass sie am meisten gelernt haben bei den Produzenten, wo sie im Studio saßen und gesagt haben, oh, das klingt jetzt aber falsch. Und dann der Producer gesagt hat, ja, aber es ist geil. Das lassen wir.
Steve Albini, rest in peace.
Steve Albini, rest in peace. Aber sicherlich auch Leute wie Moses Schneider, wie Olaf Opal und wie
große,
die alle heißen.
Große Menschen,
Die wissen ganz genau, ey, es ist super wichtig, dass das wertig klingt. Ja, weil wir machen irgendwie auch Popproduktion, ja, oder zumindest große Produktion. Aber manchmal ist dieser eine Fehler an Sekunde 59 das Ding, warum die Leute deinen Song vielleicht unterbewusst. Und wenn es nur unterbewusst ist, aber es, dadurch kriegt es einen eigenen Drive.
Dann würde ich ganz kurz eine, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du schon gehört davon, aber eine Podcast-Empfehlung raus und hoffentlich persönlich auch für andere Leute. Mein Gott, ich wollte gerade sagen Reflektor nicht, sondern Song Exploder heißt der
Podcast.
Ja, Song Exploder ist extrem geiler Podcast. Die Folgen gehen immer so 15 bis 20 Minuten, manchmal 30 Minuten.
Ah, schön.
Und da stellen halt Artists einen Song vor, ganz im speziellen Prinzip hat das Arnim von den Beatsteaks mit Paparazzi heißt der Podcast von ihm, mehr oder weniger geklaut, aber Song Exploder geht wirklich in die Tiefe. Die nehmen dann Stück für Stück, Spur für Spur, alles durch und das ist total interessant.
Ja, glaube ich.
Wie so ein Song und das ist für mich so ein absolut, ob ich den Song kenne, ob ich den Artist kenne oder so, ist mir erstmal scheißegal. Ich höre die Folge mir erstmal an, weil ich aus jeder Folge immer was mitnehme. Wirklich, aus jeder Folge nehme ich immer so einen ganz kleinen Funken mit, ob es wirklich vielleicht bloß ein kleiner Nebensatz ist. Ich habe jetzt letztens gehört eine Folge über The Postal Service. Ich weiß nicht, du kennst
ja
mit,
Ben
Gibbard und so.
Ja, hallo, das war meine Indie-Disco-Phase, natürlich.
Wollte ich gerade sagen, Such Great Heights, wenn das nicht kam.
Das musste man jeden Abend spielen, sonst wurde einem der Kopf abgebissen von Postal
Service-Fans. Richtig, richtig. Oder von hier Deathcap-Fans auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja.
Ach, Deathcap, auch so eine schöne Band. Ja. Oh, geile Band, ich mag die sehr gern. Und jedenfalls, und da haben die darüber geredet, und da haben sie halt einen Song von sich auseinandergenommen, der halt auch schon, das Album ist jetzt auch schon 20 Jahre alt, glaube ich. Ja, 20 Jahre ist das Album. Wie die das gemacht haben. Das ist eigentlich so stümperhaft, wie die das Album zusammen gestrickt haben. Ja. Aber das finde ich total spannend.
Ey, aber manchmal ist es auch das. Ich habe jetzt neulich was aufgenommen. Da habe ich den, also das, was dir jeder sagt in jedem Tutorial, wenn du eine Gesangsspur doppelst, was du nicht tun sollst, ist einfach die Spur kopieren. Ja, das ist ein No-Go. Das ist verboten.
Na, du musst immer doppeln. Also du musst immer neu machen.
Ja, du musst doppeln, aber du sollst halt neu doppeln. Genau, das ist das Ding.
Genau.
Du sollst nicht deinen Gesang einfach kopieren und
das
drunter setzen. Ja,
dann machst du einen Chorus draus.
Ja, pass auf, das habe ich aber neulich gemacht. Einfach mal aus Scheiß, weil ich nur was ausprobieren wollte und dachte, das Doppel singe ich nochmal neu ein. Und dann hatte ich so einen uralten, das habe ich mir vor über 15 Jahren schon dieses Plugin, das heißt The Mouth von Native Instruments. Es ist so ein Reaktor-Ding, Reaktoreffekt. Damit kannst du Vocals verfremden, dass die wie ein Synthi klingen oder sonst wie. So eins, das war damals irgendwie so keiner, war rotzbillig. Das habe ich draufgelegt und einfach nur irgendein Preset aktiviert, habe das ablaufen lassen und dachte so, krass, klingt das geil. Da braucht nichts mehr, das ist fertig. Das ist so fertig. Das kann ich nicht besser. Das ist, warum auch immer das jetzt passt, ich check's auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe so gehört und dachte so, das darf eigentlich nicht gut klingen. Tut's aber. So.
Ja,
und dann,
manchmal.
Und dann ist es halt so. Das ist halt auch immer so dieses, sich an Regeln festhalten ist nicht schlecht. Sie zu lernen ist auch nicht schlecht. Wobei ich immer schlecht darin bin, die zu behalten. Es ist aber auch immer, und das sagt dir ja auch jeder, jede Regel ist ja auch nur dazu da, dass man sie kennt. Das heißt aber nicht, dass man sie einhalten muss. Das gilt für alles. Ja, wenn Moses Schneider sich an alle Regeln des Schlagzeugrecordings gehalten hätte, hätte er nie die berühmte Wurst erfunden. Für alle, die sich jetzt fragen, was für eine Wurst. Der Typ nimmt halt ein Mikro, das er auf die Snare ausrichtet, relativ in der Mitte des Schlagzeugs. Und dieses Mikro wird hart komprimiert. Also kommt direkt eine Kompression drauf und läuft einfach mit. Und das ist dann quasi so der Verzerrer für den Drum-Sound. Eigentlich werden die Drums bei ihm, ist der Hauptsound, den du hörst, ist diese Wurst und all die anderen Mikros, die noch am Schlagzeug stehen, die ganzen Overhead-Mikros, das Kickdrum-Mikro, die einzeln abgenommenen Dinger, die werden nur noch zu dieser Wurst hinzugemischt. Das ist abgefahren.
Bei der Tocotronic, ich weiß, bei welchem Album, war es beim Schall und Wahn oder bei irgendeinem anderen Album, wo das wirklich bloß mit der Wurst gemacht wurde.
Ja, das
nur
auch
mit dem Ding.
Ja, das ist auch krass, ne?
Ja, ja.
Aber es klingt geil. Also es
ist total geil. Aber du hörst so richtig, es ist halt so ein mono-altes Ding.
Ja.
Und wenn du mich sagen würdest oder sagen, das ist Tocotronic aus dem Jahr 2012, 13, ich glaube, so alt ist das Album ungefähr, sagen wir mal 10, 15 Jahre alt, würde ich einfach sagen, okay, der Drum-Sound, den haben sie einfach aus den 60er Jahren kopiert.
Ja.
Ein bisschen aufgehübscht und dann rein. Ja. Das ist total geil. Aber genau das ist es einfach. Und Glenn Jones, einer der berühmtesten Soundtechniker aller Zeiten.
Ja.
Der Glenn Jones, nicht Glenn?
Ja,
Glenn
ja.
Jones heißt er.
Glenn Jones, ja, ja.
Glenn Jones. Der hat ja zum Beispiel den 3 Mikro-Drum-Sound erfunden.
Ja, ich weiß. Das wird übrigens, es gibt ein Handbuch, gab es mal, es gibt es auch als PDF von Schneider, How to Pimp My Proberaum. Damit haben wir damals mit meiner Band Ria vom Pluto nach den Prinzipien aufgenommen. Und da ist auch schon die Glenn-Jones-Technik beschrieben. Also, weil wir da halt echte Drums hatten. Jetzt, wenn ich alleine unterwegs bin, ich kann absolut kein Schlagzeug spielen, bei mir macht das ein MIDI-Drummer und der macht das sehr gut, finde ich. Also, und trotzdem kann man sich immer ja was abgucken. Ja, also ich kann natürlich auch sagen so, ey, ich nehme einfach mal eine MIDI-Drum-Spur und mache ein Resample davon, dass ich hart komprimiere und das mische ich dazu. Habe ich jetzt im Fall der EP nicht gemacht, aber es ist hört sowas, das auch. Probiert man dann halt mal aus und wenn man findet, es klingt geil, geil, dann lässt man es und wenn man findet, klingt nicht geil, ja, dann weg damit. Ist ja egal.
Ich muss mal ganz schnell gucken, irgendein Song von dir, da finde ich den Drum Loop, den du genommen hast, so unfassbar geil. Warte mal, das ist, glaube ich, ja, Spotify öffnen. Ja, ich höre es über Spotify, ich weiß. Ja,
alles gut, ich freue mich.
Ich glaube, Catch the Stick war das. Was so einen typischen, ich würde fast sagen, Placebo Drum Sound hat.
Ey, pass auf, bei den Drums, ne? Da habe ich mir einen Drum and Bass Tutorial angeschaut auf YouTube.
Oder war das Soup Soup? Nee, es war Soup Soup, meine ich.
Soup Soup ist, glaube ich, aus so einer Punkrock Library. Mit so Standard-Punk-Beats einfach.
Nee, dann da war es Catch.
Und bei Catch the Stick weiß ich noch, dass ich mir eine Drum and Bass Tutorial angeguckt habe und da hat er so eine ganz easy Bass drauf. Also dieses dumm, du dumm.
Ja, genau. Ne?
Und ich tue mich immer so schwer mit ungeraden Geschichten. Und dann dachte ich so, ey, das klingt ja voll geil. Das will ich auch. Und dann habe ich mir halt einfach meine Drum-Samples genommen. Also ich habe verschiedene Drum-Sample-Libraries und habe einfach rund um diesen Bass-Drum-Beat diesen Song aufgebaut. Also Catch the Stick ist zum Beispiel auch so ein Versuch. Ich habe mir ganz viel angeguckt, wie die Idols produzieren. Und vor allen Dingen, als jetzt die neue Platte rauskam, viele Auftritte aus diesen US-Talkshows angeguckt. Und dann fiel mir halt so auf, es ist teilweise nur ein Ton, ne? Die reiten die ganze Zeit auf einem Akkord rum. Das ist Wahnsinn.
Das Edge-Prinzip von U2.
Ja, voll. Aber halt in neusig und durchgedreht. Ja. So, und dann dachte ich mir so, und ich mag halt, also das ist auch so ein Ding, weil ich nicht so krass geil mit meinen Gichtfingern auf meiner Gitarre unterwegs bin, mag ich es, wenn die Töne A nah beieinander liegen und B möglichst wenige sind. Das finde ich super, weil das kriege ich noch halbwegs gebacken. So, das ist das eine und ich mag natürlich auch, wie es klingt. Das ist ja eh logisch. Und für alles andere müsste ich mir wahrscheinlich auch Hilfe suchen. Aber und dann war so die Idee, ey, ich nehme diesen Beat und ich suche mir ein Akkord aus, der mir gut gefällt oder ein Ton und das war, glaube ich, in dem Fall das E und auf diesem E baust du diesen ganzen
Klassiker,
Song auf.
Klassiker, E oder A.
Ja, E oder A. Also, ich meine, es wäre E, aber ich bin mir auch nicht mehr 1000% sicher, weil wie gesagt, ich habe das relativ, es war dann fertig und dann war es fertig und dann habe ich mich als Nächste gesetzt und völlig vergessen, mir aufzuschreiben, was hast du denn da gemacht? Weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Und aber ich fand tatsächlich so, also das ist so ein Song, wo ich dann probiert habe, auch über Sound zu kommen. Also eine verhalte, angezerrte Bassgitarre. Ja, einfach nur, weil es halt geht. So.
Ist das eine Bassgitarre oder sind das auch Samples teilweise?
Nee, das ist eine Bassgitarre. Es ist tatsächlich jetzt bei der EP so, dass jede Gitarre eine echte Gitarre ist und keine MIDI-Gitarres.
Auch über diesen Amp. Auch über diesen kleinen 30-Euro-Amp eigentlich.
Ja, es ist alles über diesen kleinen 30-Euro-Amp. Please, Please, Please war der einzige Song, den ich mit der Musima eingespielt habe. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das Pedal schon hatte. Aber ich meine, ja. Es gab so drei Keychanger, die wo ich dann richtig Bock gekriegt habe. Das war dieses Harley Benton American True Tone Pedal. Falls jemand mitschreiben will, das war, und da habe ich eBay Kleinanzeigen bemüht, ein Strymon Big Sky oder Blue Sky, müsste ich jetzt selber gucken, aber auf jeden Fall das
Was ist ein Strymon oder Strymon?
Strymon, Strymon, ich habe ehrlich gesagt
Was ist ein Strymon? Oh, da hast du ein gutes Angebot gefunden, weil normalerweise ist eine halbe Niere das Ding, wenn es
Ja, kommst. Die sind viel zu teuer, finde ich. So, ja. Die klingen geil, also Punkt, das hat einen Grund, warum so viele Musiker, Strymon, Strymon, whatever. Warum sie es benutzen. Das Ding ist halt, ich habe eBay Kleinanzeigen durchwühlt und ich habe das deutlich unter Neuwert gefunden, weil die Dinger werden gebraucht ganz gut gehandelt. Und bei dem war ich mir halt auch sicher, das muss ich nicht irgendwo bestellen, wo ich es zurückschicke, weil ich weiß in dem Fall, was ich mir kaufe. Ja, also ich weiß, so den Reverb habe ich mir in so vielen Tutorials angeguckt, dass ich wusste, ja, den will ich auch haben. So, sonst gibst du das Geld nicht aus, ja, weil das Ding kostet neu, wird gehandelt zwischen 200 und 300 und neu kostet das 400 bis 500. Das sind Investitionen, also für jeden, ja, finde ich so. Also das ist kein Spielgeld. Und da muss man schon, finde ich, auch wissen, brauche ich das, will ich das so oder geht's auch günstiger? Weil es gibt auch, ne, für den Bass halt zum Beispiel, den du da hörst, bei Catch the Stick habe ich wie heißt es denn, von Harley Benton auch so ein 20-Euro-Hall benutzt. Also das geht halt auch. Ja,
ja klar.
Und ich habe noch so einen dritten Hall ich habe zwei Hall-Pedale auf dem Pedalboard dann gehabt. Das war ein ganz günstiger Spring-Reverb, so ein One-Knob-Ding.
Mhm.
So, den habe ich halt nochmal vor den Zerra gepackt, um diesen Surf-Sound hinzukriegen, weil das wusste ich vorher auch nicht, habe ich dann gelernt, möchte ich so einen neusigen Garage-Surf-Sound haben, pack einfach einen geilen Spring-Reverb vorne Zerre und alles ist gut, dann hast du das. Das ist der ganze Trick dahinter, aber muss man auch erstmal rausfinden. Das waren dann so Sachen, da habe ich dann drauf rumgespielt und das hat halt so irre Spaß gemacht. Das hat einfach wahnsinnigen Spaß gemacht, so zu hören, was da aus den Kopfhörern rauskommt. Und auch irgendwie so, also ich stehe dann so ich habe gerade so eine Gartenhütte im Hinterhof und ich stehe in dieser Gartenhütte und habe ein Lächeln auf den Lippen und denke mir so, wie geil, das höre gerade nur ich und die Sonne geht auf. Das ist halt, ey, das ist Entspannung pur. Ich kann das echt, wenn man Musik macht, ich kann das wirklich nur empfehlen. Ey, probiert die Dinge aus und lasst euch überraschen und freut euch. Und wie gesagt, ey, manchmal nicht, billig kaufen ist nicht immer zweimal kaufen. Das ist ja auch so ein Credo unter Gitarristen. Wer billig kauft, kauft doppelt. Hörst du ständig. Ja, und ich denke,
das ist, ja,
bedingt ist das auch wahr, aber es gibt auch...
Ich will es mal relativieren mit deiner Harley-Benton-Gitarre. Wenn du jetzt mit der Gitarre viel touren würdest und viel das machen würdest, dann wäre das Ding nach 10 Gigs, würdest du sagen, oh Gott, dann wäre dort was locker und dann was. Mhm. Das hat schon seinen Grund, warum die Dinger bloß 120 Euro kosten oder so.
Ja, ey, sicherlich hat das seine Gründe. Und ob die Tour resistent ist, kann ich natürlich überhaupt gar nicht beurteilen.
Nee, ist sie nicht. Das weiß ich von Leuten, die versucht haben, mit Harley Benton als Zweitgitarre zu spielen.
Ah, okay.
Weil sie halt Songs mit anderen Stimmungen haben. Ja. Und die Harley Benton hat die Stimmung genau für einen halben Akkord gehalten. Für einen halben Takt und so, das war's.
Okay, das
also,
ist scheiße.
Das ist halt, die Dinger sind halt schon kacke, aber da bin ich wieder bei dir. Aber für zu Hause sind die Dinger geil.
Ja.
Ich habe zum Beispiel, weil ich mir auch mal zu Corona-Zeiten dachte, ich wäre ein geiler Bassist.
Yo.
Fun Fact, bin's nicht geworden, aber ich hab's wirklich probiert. Ich habe wirklich stundenlang da gesessen bei mir zu Hause und irgendwie Pentatonik runtergespielt. Ich habe mir so ein echt günstigen Bass von Squier, so ein Affinity-Bass von Squier, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, so ein Short-Scale-Ding. Die Dinger kosten auch nicht die Welt.
Nö.
Habe ich mir als B-Stock bei dem besagten Musikhaus, diesem Bösen da, geholt.
Ja.
Und das Ding habe ich jetzt genommen, habe ich zu meinen Aufnahmen, die ich jetzt mache, über einen Verstärker, der effektiv weit in das Vierstellige geht, also das Top-Teil mit Boxen, gejagt.
Ja, sehr schön.
Und dazwischen habe ich einfach, wir haben noch im Proberaum so eine Kiste mit alten Pedals oder alten Sachen, die man halt nicht mehr braucht. Ich habe das Ding durchwühlt und sehe irgendwie so ein, da steht bloß Fass drauf. Da steht nicht mehr wirklich, da steht so Fass mit so Blitzen drauf irgendwie. Ich kann dir bis heute nicht sagen, welche Firma das ist.
Ist völlig egal, es ist ein Fass und das reicht.
Und das habe ich angeschlossen, das Ding erstmal auf 12 gedreht, also einfach alles hochgedreht erstmal.
Na klar.
Und gemerkt, ey, das ist fett. Das klingt ja, also ich war kurz vor BRMC-Sound, ohne Scheiß jetzt mal.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht so, das ist hart. Und dieses Experimentieren. Und ich habe mit Sven schon vor der Aufnahmelänge geredet. Ich habe gute Freunde, die halt den Proberaum teilen. Und die haben halt wirklich alles hochwertiges Equipment. Gitarre, weit ins Vierstellige und Pedalboards, wo du denkst so, okay, wir sind jetzt bei At The Drive-In oder Mars Volta irgendwie.
Geil.
Ja, so eine Art und Weise. Irgendwelche Digital Whammies, dann zwei Wawas und sowas.
Ja. Oh, cool.
Und ich habe das große Glück, dass einer der Gitarristen, mein bester Freund, ist schon seit 25 Jahren und so oder länger. Und das frage ich ihn, ey, kann ich deine Gitarre mal machen? Er sagt, mach zwei Fotos, schick mir die. Und dann kannst du, also von den ganzen Einstellungen, die ich hatte, die er vorhatte, und dann kannst du machen, was du willst.
Ah, wie geil.
Holy moly.
Das ist nice.
Was ich dort für Sounds rausgeholt habe.
Ja, das glaube ich.
Auch in diesem, wie du sagst, dieses Idles-Prinzip. Einfach, wir spielen einfach mal so ganz stumpf E. Ja. So einfach bloß Downstroke-mäßig
genau.
Im Viervierteltakt.
Ja.
Und dann mal gucken, was passiert.
Genau.
Weil ich dort drum mache und das mache.
Ja, und wenn es dir gefällt, ist es cool.
Man hat irgendwann einen Akkord nicht mehr gehört.
Ja, warum auch?
Ne? Das also, ist total
oder,
geil.
Oder was ich auch echt, also was auch immer gut geht, einfach mal stumpf irgendwelche Saiten greifen, ohne zu wissen, was man da eigentlich greift. Ja. Und einfach mal schauen, klingt's oder klingt's nicht. Ja. Und wenn es dir gefällt, ist es gut. Fertig. Dann ist die Kunst, ein bisschen rauszufinden, okay, wie müssen die anderen Instrumente klingen, damit das zusammenpasst. Das kann man entweder übers Gehör regeln oder über irgendwelche Analyzer, Stimmgeräte, what the hell, ne? Also ich habe das manchmal auch so gemacht, ich habe dann den Akkord angeschlagen und einfach mein Stimmgerät, weil mein Gehör ist eigentlich nicht so das Geilste. Wobei ich da ein bisschen mutiger geworden bin. Das fand ich auch das Schöne bei dieser EP. Ich habe mich getraut, Dinge mehr nach Gehör zu machen, als ich das normalerweise tue, weil ich immer von mir denke, ich höre das nicht richtig gut und das ist dann immer, sitzt dann nicht so richtig. Und da bin ich selbstbewusster geworden. Also das war auch ein Prozess so, ne? Und es ist ja auch immer ein Lernen. Das ist ja das Schöne daran. Jetzt bin ich nicht unbedingt fleißig, was Lernen angeht. Das mag ich gar nicht. Also ich bin nicht der Typ, der stundenlang ein Instrument übt. Das habe ich relativ früh erkannt. Bin ich nicht. Habe ich null Freude dran. Das killt mir die Lust an der Musik, sondern ich mag es rumzustümpern und mich dann darüber zu freuen, wenn doch ein brauchbares Ergebnis dabei rauskommt. Oder für mich ein Ergebnis, wo ich denke, das finde ich super. So, und wenn es dann noch andere Menschen gut finden, bin ich immer total geflasht, weil das schon mir schon klar ist, das ist jetzt nicht unbedingt der professionelle Weg. So, und oder beziehungsweise so ein Weg, der gängig ist oder wie auch immer. Aber eigentlich ist es auch egal.
So. Es ist zwar jetzt in ganz großen Leveln gesprochen oder ganz hohem Niveau gesprochen. Dieser Hype um das neue Knocked Loose Album, was halt seit jetzt 2 Monaten draußen ist.
Ja.
Das ist ja innerhalb der Szene, vielleicht sogar ein bisschen außerhalb der Szene, ein Riesenhype drum. Es ist auch fantastisch, dieses Album. Was Hardcore-mäßig angeht, ist es absolut eins der Top-Alben ever. Meiner Meinung nach. Es hat aber, und ich weiß, warum das so abgeht, weil es einfach nach professionellem Standard scheiße klingt. Aber bewusst scheiße teilweise. Ja. Diese Snare, wer diese Snare sich halt einfallen lassen, diesen Snare-Sound, den sollte man eigentlich erschlagen. Aber das ist geil.
Ja, das aber ist manchmal, geil. Manchmal ist es halt genau das. Also, ich finde halt gut, wenn das passiert, ohne dass es ein strategischer Gedanke ist. Also jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt einen anderen Snare-Sound als alle anderen, lass mal irgendwas bewusst schrottig machen. Das finde ich uncool. Cool finde ich, wenn es so ist, dass man auf einmal da sitzt, man hört es und denkt sich so, ist geil, lass so machen. Das ist cool. Weil das ist der Moment so, den man einfängt. So. Und das ist ja auch das, was ich auch an Live-Musik so mag, was im Studio so unfassbar schwierig ist zu reproduzieren. Dass es so ein einzigartiger, eigener Moment wird. Ja, und sobald es zu glatt wird, ist das kein Moment, der nicht schon mal da war. Ist so mein Empfinden zumindest. Also wenn ich was ganz sauber durchproduziere, ey, das hast du alles schon gehört auf Millionen von Schallplatten oder auch Streams, wurscht. Also werden jeden Tag 100.000 Songs hochgeladen. Jeden verdammten Tag.
So. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber ja.
Also das ist so das Ding, so, also man muss sich das mal bewusst machen. Ich finde das auch im Zusammenhang mit, also gerade jetzt bei Spotify zum Beispiel, die dir dann sagen, wenn du Spotify for Artists und sowas machst, hey, pitch deinen Song, wir hören uns den an. Bei aller Liebe, bei 100.000 Songs am Tag, glaube ich nicht, dass ihr euch den Song von einem Artist anhört, der 25 monatliche Hörer hat. Im Leben tut ihr das nicht.
Ja, ja. Das
und das ist auch völlig in Ordnung, dass ihr das nicht tut, sondern erst ab einer gewissen Vorarbeit auf die Leute aufmerksam werdet und erst dann bereit seid, denen auch die Unterstützung zu gewährleisten. Das kann ich sogar nachvollziehen, weil wie soll man das denn bitte gewährleisten, dass das alles angehört wird? Und seien es nur 5 Sekunden pro Song. Ja, so. Das heißt aber, wenn du in dieser Masse, die da hochgeladen wird, da hast du ganz viel, das generisch klingt, das unfassbar gleich klingt. Das lässt sich gar nicht ausschließen. Und das ist aber auch das, was du dann später im Radio hörst, wo du denkst, wie kann das sein, dass das alles so ähnlich klingt? Ja, weil das alles nach den gleichen Prinzipien gemacht ist.
Und es wird alles durch den gleichen, durchs gleiche Mastering durchgeschoben. Es gibt ja. Spaß. Es gibt dieses Radio-Preset, das Songs halt sozusagen radiotauglich von der Lautstärke her macht. Oder angleicht.
Das genau. Ist total, aber total das ist für mich auch das Einzige, wofür ich Mastering tatsächlich benutze. Also Please, Please, Please wurde von der KI gemastert. Ganz stumpf. Einfach aus Kostengründen. Ich kann mir keinen Mastering-Engineer für 1.000 Euro leisten. Das will ich dem Fall nicht.
Müssen wir uns danach nochmal zusammensetzen, dann muss mir mal einen Link schicken oder so, weil ich will halt auch meine Sachen mal mastern lassen von der KI oder so.
Also ich finde die noch nicht mal besonders gut. Die hat immer 2 Sachen, die bei mir rauskommen. Einmal relativ offen. Dafür habe ich mich meistens entschieden, also mit wenig Kompression und einmal komplett überkomprimiert. In meinen Ohren unbrauchbar. So, weil es halt eine scheiß KI ist. So, ne? Also das ist so also ich habe auch das Gefühl, egal welche Art von Song ich da hole, also sind immer diese 2 Optionen, die sie mir anbietet. Ich würde noch nicht mal behaupten, das ist sonderlich gut und ich bin mir auch relativ sicher, wenn ich einen Mensch dran gelassen hätte, der hätte noch ein bisschen was anderes daraus geholt. Garantiert. Natürlich.
Ja.
So. Deswegen ist das, glaube ich, nach wie vor, also das ist noch nicht komplett lost, das Game Mastering für Menschen. Ich glaube aber, dass das irgendwann so sein wird, weil diese KI wird besser werden. Und ich glaube auch, dass irgendwann Popmusik zu 90% von KI gemacht wird und 10% ist ein Mensch, der nochmal drüber guckt, damit so ein bisschen zumindest der menschliche Einfluss noch gegeben ist, ja, also sei es dann beim Text, dass nochmal Wörter verändert werden oder sei es nochmal in den Einstellungen, dass man nochmal guckt, wo kann man hier oder da nochmal was Besonderes machen, was die KI jetzt nicht so auf dem Schirm hatte. Aber ansonsten ist das, was im Radio läuft, das ist pure Mathematik, die wir da hören.
Ja, also, klar. Das ist auch, ist auch genau berechnet, wie lange, wie viel Takte, bevor der Refrain losgeht, wahrscheinlich bloß ein Takt oder so, oder gleich am Anfang oder so. Die Hook muss als erstes sofort kommen und so, das ist, und da muss ich halt auch wirklich, ob man sie mag oder nicht, man muss da Taylor Swift so ein kleines Lob aussprechen, die sich da so ein bisschen dagegen in ihrem ganzen Mainstream, die Songs sind da nicht so krass in der Richtung aufgebaut.
Nö, aber das ist ja auch, also das ist ja das Geile, wenn Bands oder auch Künstlerinnen eine Größe erreichen, wo sie einfach machen können, was sie wollen, weil sie dann halt schon zur Ikone, zur Marke oder was auch immer geworden sind. Das ist ja die ultimative Freiheit.
Ich fände es einfach so geil, wenn einfach Taylor Swift ankommen würde, das nächste Mal ein Pop-Punk-Album oder sowas. Ja. Was ich mir auch gut vorstellen kann, so Olivia Rodrigo-mäßig.
Ja.
Was ich die auch sehr, sehr mag. Nochmal kurz zu Casper zurück.
Jo.
Casper hat mal in irgendeinem Podcast, hat er mal erzählt, dass er mal mit jemand zusammen ein Black-Metal-Album aufgenommen hat mit einer Band.
Kann sein, ja.
Und ich möchte dieses hören. Der hat nämlich gesagt, das ist zu schlecht, das will er niemals releasen. Aber ich bin der einzige Mensch, wahrscheinlich auf der Welt, der sagt, ich möchte das hören. Weil so gut wie Casper auch ist, dieses Teenage-Angst-Ding nehme ich ihm nicht mehr ab. Sorry, der Typ ist ein Millionär und ist Mitte 40.
Ja, also, ich glaube auch, dass er das selber sogar so unterschreiben würde. Also ich finde seine Interviews ja immer sehr reflektiert und sehr sympathisch.
Ja, klar.
Und er weiß, was er kann und er weiß, was er nicht kann und er weiß, wer seine Lieder hört. Und ich glaube, dass der schon auch sehr der ist ja auf der einen Seite sehr empathisch unterwegs und auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch sehr analytisch unterwegs.
So, es war auch mal so, Silbermond sind ja bei mir aus Bautzen, also sozusagen Homies, sind ja auch wirklich immer noch eine große Nummer, aber waren ja mal eine der größten Nummern Deutschlands, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, zeitlang kann man vielleicht auch leider nicht dran vorbei, manchmal haben sie mich genervt.
Wenn man aus Bautzen kommt, ist das noch ein ganz anderes Level an Nerven.
Ja, das glaube ich.
Vor allem diese ganzen Songs, die halt dann irgendwann Hits waren, wo ich mir dachte, ach, den bringt ihr jetzt auch noch was nach 10 Jahren oder so? Ja. Also, das war wirklich teilweise Songs, die haben Kumpels von mir mitgespielt auf Gitarre.
Ach, witzig.
Und so, ja. Weil sie halt damals als neuen noch einen Gitarristen gesucht haben. Anyway, und Silbermond, die hatten ihren ersten Vertrag, die hatten es, glaube ich, mit der Sony oder mit, ich glaube, mit Sony hatten sie den ersten, sag mal mit der Sony.
Ja.
Also mit einer Top 3 Majors da.
Mit einem Major.
Mit einem großen, mit einer krassen Majors. Da stand drin, die ersten drei Alben müssen, die hatten vier Albums Vertrag.
Mhm.
Und die ersten drei Alben müssen sozusagen das, ihr soll erfüllen, sagen wir mal, mhm, Verkaufszahlen und bla 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 und Touren. Und dann im vierten Album können sie machen, was sie wollen, so nach der Art. Stand im Vertrag drin, das vierte Album, habt ihr künstlerische Freiheit, könnt ihr machen, was ihr wollt.
Ja, die Verträge sind so.
Und die so, ach oh, geil und so. Und das sind ja eigentlich, also die Instrumentalisten, das sind ja eigentlich auch teilweise Jazzer. Der Schlagzeuger, der Novi, mhm, der ist ein krasser Jazzer-Schlagzeuger, eigentlich.
Ach, okay.
Der kommt ja aus dieser Jazz-Ecke.
Ja.
Aus dieser Orchester-Jazz-Ecke kommt er.
Okay, ja, krass.
Und dann fing die so an, ja, lass uns doch mal so ein entspanntes Fusion-Jazz-Album machen. Also halt so eine Art Lounge-Musik, so ganz entspanntes so.
Okay.
Hatten die ersten Songs schon aufgenommen und dann kommt halt so ein A&R von der Sony rein, so, ja, der halt immer so Stippvisiten mehr oder weniger macht. Und sagt so, ja, wie sieht's denn aus? Können wir eure neuen Songs mal anhören? So, und dann haben so, ja, unsere ersten 3-4 Demos. Und dann ging's halt los. Dann hat er halt mit seinen kaufmännischen Tricks die halt so lange bearbeitet, bis dann gesagt haben, na komm, machen wir halt das vierte Album nochmal, wie die ersten drei waren.
Scheiße. Ja, das ist ätzend, ey.
Weil die haben dann halt angefangen, ja, aber wenn ihr das rausbringt, da wird der Fanbase verlieren, dann spielt er dann plötzlich wieder bloß im Bautzen vor 200 Leuten und so. Und
also ich würde behaupten, das wäre ihnen nicht passiert, weil dafür waren sie zu dem Zeitpunkt zu groß. Ich verstehe aber, bei
ja,
Bands dieser Größenordnung, dass sie ja nicht nur an sich selber denken, ja, sondern da hängt ja ein Trost dran.
Na klar, das ist eine GmbH.
Wenn du das Gefühl hast, so ey, wenn wir das jetzt durchziehen, ist das vielleicht der Step too much und wir verlieren vielleicht zu viele Leute, sicherlich nicht so viel, dass sie nur vor 200 Menschen spielen, aber trotzdem zu viele Leute, ja, und dann gibt es hier Leute in unserem Team, die können wir uns dann nicht mehr leisten. Das heißt, die verlieren den Job.
Genau.
Der wichtig für sie ist. Das kann ich total nachvollziehen und trotzdem glaube ich, dass jeder gut beraten ist, gerade in der Musik mutig zu agieren. Jetzt nicht total, das heißt nicht, dass man immer freidrehen muss, aber dass man mutig sein sollte. Und ich finde, dass die großen Künstler, die diese Welt gesehen haben, das alle vorgelebt haben.
Aus, naja, jein.
Also was heißt alle, zumindest, ich denke halt an so Leute wie, ne, wenn ich mir so einen David Bowie angucke, der sich immer wieder neu erfunden hat. Ey, selbst Madonna ist Risiken eingegangen. Das darf man echt nicht unterschätzen. Aber nimm mal die Beastie Boys, die als Hip-Hop-Band, als Hardcore-Band angefangen haben und auf einmal eine Rap-Crew geworden sind. Also,
ja,
versuch das mal auf heute zu übertragen.
Das ja, ist richtig. So.
Oder ganz aktuelles Beispiel, Deichkind.
Ja?
Die von einer Hip-Hop-Crew zu einem ganz eigenen Genre geworden sind. Das wären die sicherlich nicht, wenn die immer True Hip-Hop hätten bleiben wollen. In der Angst, dass sie dann ihre Hip-Hop-Hats verlieren. Dann gäbe es die heute so nicht. Das muss man sich einfach, oder stell dir mal vor, Metallica hätten immer nur Thrash-Metal gemacht und ihre Pop-Platten nicht gemacht. Aus ihrer Logik, aus der Szene, aus der sie kommen, so, dass ein Thrasher sagt, das schwarze Album ist unhörbar, meinetwegen. Aber aus der Sicht von Metallica war das ein mutiges Album. Weil die Bass, die sie sich erspielt haben, wollten garantiert nicht diesen Sound hören.
Das ist ja auch, ich bin ja ein großer Radiohead-Fan.
Ja,
aus genannten
Beispiel.
Aus genannten Gründen. Weil, wenn jetzt Radiohead ein neues Album rausbringen, wenn die jetzt ankündigen im Oktober kommt ein neues Album, ihr könnt jetzt schon mal vorbestellen.
Ja.
Was ich machen würde, blind,
ja,
weil ich einfach.
Ja. Weil es halt Radiohead sind. Fertig.
Weil es halt Radiohead sind.
Ja.
Aber du weißt nicht, was auf dich zukommt.
Nein.
Du hast absolut keinen blassen Schimmer.
Aber das ist
das,
ja, das Geile daran.
Das war ja damals so eine. Und das sage ich immer jedem so, ja, ich finde dieses, wenn wir kurz bei Radiohead bleiben, ich will mal ganz kurz abnörden. Ich hasse ja dieses, ja, Radiohead, diese traurige Band und so, weil die halt zwei, dreimal ein bisschen, weil, vor allem, weil sie sich auf Creep hochziehen. Creep ist ein Song, den haben die damals nicht ernst gemeint. Creep ist ein Joke-Song von Radiohead.
Ja.
den Text meint Thom Yorke nicht eine Sekunde ernst.
Ah, und ich habe ihn gefühlt als Teenager.
Für mich
war der bedeutungsvoll.
dann siehst du irgend so eine 22-jährige Leonie und die sich da die Seele aus dem Leib bei irgendeinem Karaoke-Ding singt, weil sie halt den Song fühlt. Wo genau. Ich mir denke so, ja, ist cool. 22 Jahre später kannst du es gerne machen. Anyway, 2007 haben die ja angefangen mit so, die konnten sie natürlich auch leisten, weil sie halt Radiohead sind, sozusagen sich selbst zu vermarkten. Genau. Sich selbst über Homepage und so Pay-What-You-Want-Prinzip gemacht haben.
Damals der Move. Wir stellen unser Werk ins Internet und gucken
was
mal, ob die Leute bereit sind, Geld zu bezahlen.
Super mutig ist. Klar, ja, es waren voll. Immer, wie gesagt, es waren Radiohead, das waren andere Hausnummer mit OK Computer, ja. Haben die genug Tantiemen, Intus. Obwohl sie sich mit Kate A und Amnesiac hätten auch komplett an die Wand hätten fahren können.
Ja, aber das ist ja, guck mal, jetzt kommen wir zurück zu Silbermond. Ja,
ja,
Radiohead hatten diesen Mut und sind damit so absolut, ich habe damals Kid A und Amnesiac nicht verstanden. Jahre später, wirklich Jahre später, habe ich die Alben nachgeholt, weil ich zu der Zeit noch, gerade was elektronische Musik angab, anbelangte, Scheuklappen auf hatte, riesige Scheuklappen. Mhm. Ja, und Jahre später höre ich mir das an und es ist geil. Ja, und warte mal, gerade irgendwas will hier das Ding hier von mir, egal. Auf jeden Fall, genau das ist der Mut, den ich meine. Den haben die damals gehabt, das hätte so richtig nach hinten losgehen können für Radiohead.
Voll, voll.
Volle Kanne, das war so special. Hör dir mal die, ist es die Kid A oder so, die dann auch noch so krass ineinander übergeht? Hör dir die mal bei Spotify an, wie die Lieder enden, die irgendwo mittendrin und dann fängt das andere irgendwo an, weil die gar nicht klar gecuttet sind, so auch für Streaming, bis heute nicht. Es ist mega geil. Es ist mega geil, weil es sich halt auch so Mechanismen verweigert und einfach auch nochmal so zementiert, ey, wir haben eigene Ideen und setzen die um. Und ich glaube, dass wenn du dir das Standing erarbeitet hast, dass Menschen das honorieren, wenn sie merken, ey, das sind auch die Typen. Das ist hier kein Marketing-Move mehr. Sondern die meinen das ernst. So.
Und jetzt kommen sie mit The Smile um die Ecke, also Thom Yorke und Johnny Greenwood mit dem Drummer und ich liebe The Smile. Also ich bin auch absoluter Fanboy. Ich bin zum Beispiel niemand und das finde ich auch, das wichtig ist bei Musik, dass du, auch wenn es dein Lieblingsband ist, nicht alles feierst. Ich feiere solche viele Solo-Sachen von denen nicht.
Ja.
Weil Solo sind die teilweise fast unhörbar. Also Thom Yorke Solo ist teilweise, bis auf sein erstes Album, The Eraser, ist das eigentlich unhörbar. Das war so ein Glücksgriff, dass er damals mit Nigel Goodrich und Flea die Atoms for Peace gegründet hat.
Ja, ey, aber auch da, ne, ganz ehrlich, da könnte man jetzt ja als alle anderen von Radiohead sagen, hey Thom, warum machst du denn das? Finden wir scheiße, lass mal lieber weiter Radiohead machen. Oder du kannst sagen, hey Thom, tob dich aus. Und was immer er da gelernt hat, bei diesen Sessions, bei diesem Songwriting, das sind ja Prozesse, das wird er mitgenommen haben, wieder zu Radiohead zurück. Und dann die Offenheit als Band zu haben, zu sagen so, ey, war jetzt vielleicht gut, dass du es für dich gemacht hast. Wir finden es ganz nice, aber irgendwie auch passt so, ja. Und jetzt wieder zusammen und auf einmal kommen neue Einflüsse rein, weil man sich halt geöffnet hat und halt nicht die ganze Zeit versucht, den einen Hit, den man mal hatte, stell dir mal vor, die hätten ein zweites Creep schreiben wollen. Dann hätte es nie ein OK-Computer gegeben. Und wenn sie ein zweites OK-Computer hätten schreiben wollen, dann hätten wir die Kid A und weiß Gott was alles nicht gehabt.
Da hätten wir das beste Album, und jetzt wollte ich erst drauf hinkommen heute, wir haben eins der besten Alben aller Zeiten, und da lege ich mich wirklich fest, mit der In Rainbows von Radiohead.
Oh, das ist ein schönes Album, ja.
Ich finde, es ist eins der besten Alben aller Zeiten, weil es genau in diesem Melting Point ist von dieser Band.
Das stimmt.
Ist genau,
ja,
ist genau zwischen zusammen. Dieser ganz elektronischen Phase, dann diese Rockphase, die sie davor hatten.
Ja.
Und alles, was danach kommt, ist sozusagen, was übrig geblieben ist aus der In Rainbows.
Ja,
ohne es abwertend zu klingen.
Nö, aber das ist ja auch irgendwie okay. Ne? Also, dass du irgendwann vielleicht auch mal dann so.
Ja gut, also, und man muss bei Radiohead auch noch eins sagen, wir hören gleich auf damit, aber bei Radiohead muss man sagen, die haben einfach den genialsten Musiker, einen der genialsten Musiker aller Zeit mit Johnny Greenwood in ihren Reihen.
Ja, definitiv.
Da müssen wir, ich glaube, die küssen jeden Tag den Boden, wo er läuft.
Das, ich hoffe doch.
Weil dieser Mensch, hört euch einfach mal die Soundtracks, die er gemacht hat, an. Ja. Also das ist halt, There Will Be Blood, dieser Soundtrack ist... Da krieg ich jetzt gerade wieder Gänsehaut.
Ja, ist mega gut.
Wir haben eine kurze Pause gemacht und wir reden ganz kurz noch mal über Musik von Sven, der immer noch da ist. Und Du hast ja gesagt, du willst gerne noch weiter Musik machen. Also du wirst damit nie aufhören, was ich sehr, sehr gut finde. Und das Planlose bleibt weiter bestehen.
Genau.
Aber hast du jetzt schon anders gefragt, wenn du sagst, es ist planlos, sind die Texte dann auch spontan gekommen oder hast du da so einen Ordner an Texten, die einfach da sind, die nimmst du dann einfach dann und sagst, ach, es passt zu dem Song, es passt zu dem Song.
Das wäre schön, wenn ich das hätte. Nee, das habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe mich in den letzten Jahren, es hat sich ja auch gewandelt über die Jahre. Ich habe ja irgendwann mal als Teenager angefangen, Musik zu machen, mache das einfach bis heute. Und ganz am Anfang war ich immer nur der Sänger, das heißt, ich habe nur die Texte geschrieben und das war relativ easy. Und was heißt easy, aber das war so klar, da hast du einen klaren Job halt, ne? Und dann so mit dem Alleineschreiben bin ich auch noch so dabei geblieben, erstmal oft einen Text zu haben. Mittlerweile ist es so, dass meistens erst die Musik steht und dann der Text kommt. Und ganz selten mal gibt es aber eine konkrete Textidee, die in Musik gefasst werden will. Mhm. So. Und da versuche ich zumindest, gerade was die Texte angeht, bin da manchmal selber überrascht, was da so aus mir rauskommt, weil ich versuche dann einfach erstmal nur die Musik zu hören und erstmal irgendwie rauszufinden, okay, wie will ich denn dazu singen? Also und, ne, also vor allen Dingen erstmal wie? Also laut, leise.
Melodie ist mal wichtig, finde ich.
Ja, Melodie ist wichtig, wobei ich jetzt auch weiß, dass ich jetzt nicht über so viele Töne, also ich bin jetzt kein wahnsinnig talentierter Sänger, der jetzt zu The Voice gehen sollte oder so. Überhaupt nicht.
Das wäre vielleicht mal eine Abwechslung.
Wäre eine Abwechslung, aber das würde, das ist ja nicht das, was dort gewollt ist. Also die haben ja ein Anforderungsprofil, das sieht
ist
man
ja, ja
auch.
Ist ja richtig,
ja. So, und reden, ja. Wenn man das weiß, warum soll man sich dann da hinstellen und sagen, also das suchen die nicht, was ich mache. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich finde, jeder hat so seine Nische und das ist doch okay, sollen doch alle machen. Hauptsache, sie sind happy damit, dann ist ja alles gut. So, ne, und dann, ja, auf jeden Fall, dann gucke ich so, okay, wie will ich es angehen? Und dann ergibt sich meistens daraus irgendwie so eine Zeile. Und um die Zeile baue ich dann irgendwann. Mhm. Vor allen Dingen, wenn ich dann so merke, ha, da bräuchte ich jetzt noch vier, damit der Song rund ist. Da geht es dann weniger darum, dass der Text noch mehr Inhalt bräuchte oder dass ich noch irgendwie mehr zu sagen hätte, sondern geht es darum so, okay, wie kann ich jetzt noch ein bisschen mehr sagen, ohne dass es A, doof ist und B, dass der Song die Struktur kriegt, die ich denn gerne für ihn hätte. So, manchmal mündet es dann darin, dass ich einfach kürze und sage, okay, dann ist da halt auch weniger Musik oder ich muss mir noch was anderes ausdenken. So, ich bin auch immer weniger Fan von super langen Texten geworden. Das war mal anders. Also ich fand auch eine Zeit lang Schreiben ganz, 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 ganz großartig. Mittlerweile mag ich es auch, wenn es ein bisschen reduzierter ist. Und was ich auch mag, ist so eine gewisse Form von Bildsprache, von Vergleichen, so dass man vielleicht auch die Chance hat, was Eigenes da rein zu interpretieren und nicht unbedingt das, wo ich jetzt denke, worüber ich da gesungen habe. Das mag ich halt auch, wenn es ein bisschen offen bleibt. Außer es geht in extrem politische Richtung, vor allen Dingen Richtung rechts, da möchte ich absolut keinen Interpretationsspielraum sehen. Aber da weiß man auch meistens nicht unbedingt direkt, ob einem das immer so gelungen ist. Ich glaube, bei sehr persönlichen Sachen und wenn es so ums Innenleben und Gefühle geht, das ist eh universal. Also auch Nazis haben Liebeskummer, da muss man sich nichts vormachen.
Da braucht man sich echt nichts vormachen. Vor allem, was mich immer so fast schon stört, ist halt eine blöde Sache. Blöde Formulierung. Hm. Ich bin immer der Meinung, Texte haben erst eine Bedeutung, nachdem man sie geschrieben hat, nachdem sie runtergeschrieben sind.
Ist so, ja. Kann ich unterstreichen. Total.
Also ich bin ja auch jemand, der gerne Texte schreibt und auch mal für alte Bands und so viele Texte geschrieben hat und so. Mhm. Das liegt mir irgendwie. Irgendwie habe ich da so ein, ich hab so zwei, bei mir muss ein geiler Text, also den, wo ich sage, den gebe ich jetzt anderen, dass sie die singen können, müssen zwei Kriterien haben. Mein erster Gedanke ist, oder mein erstes Kriterium ist immer, ich muss so ein paar Mal denken mir so, ach, das ist aber neckisch oder irgendwie, das ist ein lustiger Kniff. Oder so, irgendeine Formulierung, wo ich mir denke, darauf ist jetzt irgendwie gefühlt noch niemand gekommen.
Ja.
Sowas muss er drin haben. Und zweitens, wie ich halt gesagt habe, er darf keine Intention haben, als ich angefangen habe, ihn zu schreiben.
Ja.
Weil dann wird er kacke, dann wird er kacke. Das ist einfach so.
Ja, verstehe ich. Ja, kommt drauf an. Also wenn ich mir ein Thema vorgebe, was ich auch manchmal gerne mache, dass ich sage so, ey, ich habe momentan so parallel schon so 3-4 Synthpop-Nummern, die da geht's um eine Weltraummission. Da ist so ganz klar, worum die Texte gehen. Da kannst du so dir Themenfelden aufmachen und versuchst innerhalb dieser Themen irgendwie einen halbwegs halblustigen Text oder irgendwie was Charmantes hinzubekommen. Charmant finde ich immer besser als lustig, weil gewollt lustig sein finde ich oft schwierig. Das können auch nur sehr wenige, finde ich. Und vor allen Dingen in Deutschland können das sehr wenige nur. So,
in deutscher Sprache vor allem.
Ja, also es ist teilweise wirklich grauenvoll. Also ich finde Comedy aus Deutschland ganz, ganz schwieriges Feld. Ganz, ganz schwieriges Feld. Und bin immer wieder überrascht, wenn ich dann vor allen Dingen Amerikaner sehe, wie schonungslos die sein können. Und wie geil das funktioniert bei mir. Weil ich oft denke, genauso ist die Welt halt auch. Die Welt schont uns nicht.
Ja, und wenn du nicht klarkommst, deal with it.
Ja. Also
so ein bisschen oder such dir was anderes. Aber
ja,
das ist so.
Ja, da sind wir jetzt so.
South Park Prinzip so ein bisschen.
Ja, also was ja so. Aber das sind so Sachen. Also wie gesagt, beim Texten jetzt so richtig Richtung. Ich bin jetzt super witzig.
Das funktioniert nicht.
Finde ich schwierig. Ich freue mich, wenn mir sowas mal gelingt, weil ich schon merke, dass ich so der melancholische Onkel werde immer mehr, der immer versucht hier diese so ein bisschen Gefühl da reinzubringen. Deswegen mochte ich so Sachen wie Catch the Stick, wo man einfach mal frei dreht. Also vor allem bei den beiden neusigen Nummern von Soup Soup und Catch the Stick, die Songs sind auf die Musik improvisiert, frei assoziiert in dem Moment. Das sind beides First Takes. Ich hab nicht drüber nachgedacht. Ich habe das einfach laufen lassen. Und war selber erstaunt, wie geil das geworden ist. Und mir war auch sofort danach klar, kein zweiter Versuch. Das ist es. Fertig. Kein zweiter Versuch. Du lässt es genau so. Das muss nicht klappen. Ich habe das auch schon, also man versucht ja viel und es hat auch Versuche gegeben, wo das gar nicht hingehauen hat. Aber bei den zwei Nummern hat es geklappt und es hat mich tierisch gefreut. Das sind dann einfach so Momente, die hat man mit sich alleine dann halt auch, ne? Weil es immer leider, was heißt leider, es ist halt niemand anders, außer bei mir niemand anders im Raum, wenn ich solche Dinge mache. Und das dann danach zu hören und sich zu denken, boah, krass, geil. Also vor allen Dingen auch sowas, so wirklich so lautierte Rufe, die in beiden Sachen ja vorkommen, völlig ungeplant entstanden. Aber die waren dann auf einmal da und dann hast du die auf einmal so und kannst die immer wieder anhören. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Richtig viel Spaß. So, und also so funktioniert es auch, aber so arbeite ich eigentlich fast nie. Also meistens schreibe ich erstmal was runter, sing das ein und stell dann so beim Einsingen manchmal fest, das hört sich ungelenk an, wahrscheinlich weil die Silbenanzahl nicht passt, die ich nie zähle. Ich weiß, dass das viele tun, damit das, ne, um sofort die Gewissheit zu haben, der Text ist rund, das kann ich rund runter singen, mache ich nie. Hat mich noch nie interessiert. Es wird mir auch egal bleiben. Das ist dann der Prozess, wo ich merke, da ist noch ein Wort zu viel drin, da muss ich noch ein Und streichen oder ein Aber oder vielleicht ein ganz anderes Wort suchen.
Oder was dazu adden.
Oder was dazu adden oder der Reim gefällt mir nicht gut. Ja, so, das merke ich dann beim Machen. Wenn ich es dann auf die Musik versuche zu singen. Und dann wird es angepasst und angepasst und angepasst, bis es passt.
Was ich bei, ich glaube, das ist auch bei, nächstes glaube ich bei Soup Soup, bei dem Song, ich habe ja so mega Probleme mit Adlibs.
Ja.
Und das fand ich bei dem, ich weiß nicht, irgendeinem von den ersten drei Songs war das so, dass du halt irgendwie krasse Adlibs im Hintergrund hattest oder irgendwie so zwei melodiös gesungen hast. Damit habe ich immer mega Probleme.
Ja.
Und das finde ich super beeindruckend. Fand ich in einem Moment, wo ich gedacht habe, boah, da war ich wirklich so beim ersten Hören so, boah.
Das ist so ein Ding, also ich habe das ganz lange nicht gemacht, also vor allen Dingen noch so einen Chor drunter zu singen oder so, ne? Und das sind gerade so Sachen, die ich neu mache. Und das ist auch schön, weil ich mich selber dann überrasche. Also es ist immer geil und das wird jeder wissen, der selber Musik macht, sich immer auch mal wieder aus der eigenen Komfortzone rauszubewegen. Du hast irgendwann so Mechanismen, von denen du weißt, das funktioniert bei mir. Immer. Weil das habe ich schon 1000 Mal gemacht und das wird auch beim 1001. Mal den gleichen Effekt haben. Und das ist auch cool, diese Sicherheit zu haben, die ist ja auch durchaus hilfreich, die ist ja nicht nur schlecht, also Routinen haben was für sich, wenn man weiß, wenn ich sehe, so und so, da spart auch manchmal Zeit und man hat den Kopf dann frei, um halt dann wiederum Dinge auszuprobieren, die man so vielleicht noch nicht gemacht hat. Ja, oder was mich auch beschäftigt zurzeit sind Harmonien singen. Kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, also,
das ist schwierig.
Ich weiß theoretisch, wie das geht. Ich bin mir auch sicher, es wird mir nie gut gelingen. Aber ich finde Gedanken interessant und beschäftige mich damit. Und was auch immer dann dabei rauskommt, kommt dann dabei raus. Das muss keine perfekte Harmonie sein. Das kann auch irgendwas ganz anderes dann werden. Aber sich damit auseinanderzusetzen, bringt mir immer total viel. Ne? Und, wie gesagt, das Schöne an diesem Ding ist, Dinge gemacht zu haben, von denen ich vorher selber absolut überzeugt war, dass ich das nicht gut kann. Das fand ich richtig gut.
Bei dir irgendwas bei
mir? Ja, bei mir hat irgendwas angeklopft. Ich vermute eins meiner Kinder. Vielleicht gehe ich mal gerade gucken.
Geh mal gucken.
Ach ja, das war das mein Kind. Kleiner. Dem war langweilig.
Ich dachte, der vermisst den Papa.
Ja, das ist auch so. Ich soll mal rüberkommen.
Ja, wir sind auch gleich fertig. Ich habe nur noch zwei Fragen an dich.
Alles klar.
Und zwar meine erste Frage ist, die Songs haben ja einen speziellen Sound, alle. Die haben, also das ist jetzt nicht irgendwie, dass du jetzt irgendwie einen Soul-Song hast, einen Punk-Rock-Song und so, sondern die haben schon einen bestimmten, ich würde fast Noise-Rock-mäßigen Sound bezeichnen? Kann man das schon so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Noise-Rocks-mäßigen Sound.
Finde ich auch.
Und du hast ja gesagt, dass du da so ohne Plan reingegangen bist. Aber hast du jetzt, nachdem du die Songs gehört hast, gemerkt, ich habe mich unterbewusst von Künstlerin oder Künstlerin so und so inspirieren lassen?
Unterschiedlich. Also ich finde schon, dass jeder Song irgendwie ein anderes Genre bedient.
Aber soundtechnisch klingt es in die gleiche Richtung. Ja.
Das ist das, was sie verbindet. Sie haben ungefähr den gleichen Klang. Ich glaube, es hat einmal was damit zu tun, dass ich bei allem dasselbe Equipment benutzt habe, mehr oder weniger. Ja, so, das ist so. Also die Gitarre klingt, wie sie klingt, die Effekte klingen, wie sie klingen und die fand ich halt geil und habe mich in die verliebt. Ich habe dann aber versucht, unterschiedliche Sachen damit anzustellen. Und ich weiß, dass ich bei Breath auf jeden Fall mich noch ein bisschen mit Dream Pop auseinandergesetzt habe, deswegen sind da diese Glockenklänge irgendwo noch mit drin, die wären da sonst nicht mit drin. Das ist ein äußerer Einfluss, so, weil ich halt Sachen wie Beach House etc. mag und einfach wissen wollte, wie machen die das? Ja, oder wie machen Tame Impala ihre Vocals? Also wie verhält man Vocals, dass die geil klingen? So, und dass die, also ne, dass es nicht so künstlich wird, aber irgendwie. Das ist bei mir, ich bin oft von Tutorials beeinflusst tatsächlich auch, wo mir Leute Dinge zeigen, wo ich denke, ach guck mal, den Weg bin ich auch noch nie gegangen. Das versuche ich jetzt mit meinen Mitteln mal nachzustellen, ja, weil die dann eine andere DAW benutzen, andere Plugins haben. Da wird es dann wieder sehr technisch so. Also gucke ich, was habe ich da und kann ich damit was Ähnliches machen und finde ich da einen Weg hin. Das ist so ein Ding und bei Catch the Stick weiß ich auch definitiv, dass ich einfach so diese Idols-Nummer, wir reiten einen Ton zu Tode, da hatte ich einfach Bock drauf, deswegen würde ich da den Einfluss auch irgendwie ganz klar sehen. Bei Soup Soup weiß ich nur, dass es garagig klingen sollte, da hatte ich aber keine Vorbilder. Lass mich lügen, was haben wir denn da noch drauf? Bei Please gab's witzigerweise auch gar kein Vorbild, also wenn überhaupt, dann meine alte Band We Are From Pluto, weil ich da so Griffe benutzt habe, so offene Akkorde, die ich bei der Band schon immer gerne benutzt habe. So, wo dann aber noch zwei Gitarristen daneben waren, die noch geiles Zeug drüber gespielt haben, sodass das nicht so sehr im Mittelpunkt stand. Und dann ist das für mich so ein Emo-Song geworden, oder?
Ich glaube bei Please, ich glaube Alight, das letzte Alight.
Ja.
Das hat mich an ein trashiges The Smiths-Song erinnert.
Ah, das ist witzig. Alight, weißt du, wie das entstanden ist?
Nee.
Das wird dir gefallen, weil das war die Nummer, es gibt dieses supergeile Drum-Sample-Pack von Butch Vig und Stella Moskawa. Ja. Und komplette Drum-Loop, das ist Stella. Das habe ich auch nicht verändert. Das ist komplett Stella Moskawa durchgezogen.
Von Warpaint, wer sie nicht kennt.
Von Warpaint.
Unfassbar geile Band, unfassbar geile Drummerin.
Das dann da drauf. Ich finde auch Alight ist so ein bisschen ist so ein bisschen in 10 Jahren mit Rosi, wo wir ja sehr viel so im Post-Punk, Darkwave-Genre unterwegs waren. Der Song geht so ein bisschen in die Richtung. Das scheint irgendwie ein Teil von mir geworden zu sein. Finde ich auch völlig cool. Also finde ich super.
Warum
also,
auch nicht?
Ein Freund von mir hatte sofort, wie heißen sie denn? Haben wir auch mal mit zusammengespielt. Schwedische Band. Ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Es war nicht ihr Projection, das waren die anderen. Ah, oh, shame on me. Auf jeden Fall.
Keine Ahnung, wenn du meinst, aber.
Ja, And Then Comes Silence heißen die.
Sagt mir jetzt nichts, aber.
Oder okay. Then Comes Silence, das End mal weg. Aber genau. Ich höre die Parallele, aber ich habe Then Comes Silence, außer dass ich die super nett finde, super sympathische Dudes, aber nie viel gehört. Deswegen glaube ich eher, dass das so, dass all das, was ich so aufgesogen habe über diese Aktivitäten, dass das irgendwie damit reingeflossen ist, ohne dass ich das jetzt so bewusst gesteuert hätte. So, sondern es passiert dann halt auch manchmal einfach so. Du, ne, baust was auf und findest, es klingt stimmig. Gerade wenn du so als Einzelmensch da vor dich hin musizierst und Spuren schichtest, weil Live-Einspielen halt schwierig ist, es sei denn, du verschreibst dich dem Looping, ja, und baust aus einem Loop einen ganzen Song auf und das kannst du versuchen, live einzuspielen, glaube ich, aber sonst wird es halt schwierig. Also, zumindest habe ich noch keinen Ansatz gefunden, wie ich das machen sollte. Oder halt so Singer-Songwriter, ne? Ich spiele Gitarre und singe direkt. Das ging natürlich auch noch, aber das möchte ich keinem antun, ehrlich gesagt. So, weil meine Akustikgitarre klingt auch echt wirklich richtig beschissen. Mann,
aber das kann auch geil sein.
Ja, das stimmt, aber die klingt so richtig, die klingt ungeil beschissen. Also,
okay.
Das ist so eine Ovation, so eine, damals, weiß ich nicht, warum ich so eine Ovation haben wollte, weißt du, die mit diesem Plastikkorpus hinten dran und die klingt so mega dünn. Und nach
ja,
gar
ich weiß, glaube ich, glaube ich.
Die
glaub,
klingt
ich
einfach
weiß.
Wirklich nach gar nicht. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, die jemals gekauft zu haben, aber ich fand damals den Look vor allen Dingen geil. Das war ein Fehlgriff.
Ey, da kann ich dir über meine Akustikgitarre. Ich habe eine Fender-Akustikgitarre, auch jetzt kein super krasses Ding. Aber ich fand die halt so geil, weil die so ein dunkles Holz hat.
Ja.
So, das geht schon fast ins Dunkelbraun. Das sieht man fast, hier sieht man die Maserung fast gar nicht. Und ich kaufe mir die und denke mir so, ja, aber die klang im Just Music damals noch, Rest in Peace auch, klang die halt wirklich cool so. Das ist ja genau das gleiche, wenn man einen Fernseher kauft, im Markt ist alles geil, aber zu Hause, who knows. Mm. Ja, und so war es halt auch da. Gedacht so, die klingt eigentlich ganz geil und so. Dann zu Hause merke ich dann so, irgendwas stimmt nicht so, irgendwie kommt der Sound mir nicht so rüber, wie er darüber kam. Bis mir dann mal ein Freund erzählt hat, auch absoluter Gitarren-Nerd und Crack, also der Typ, den brauchst du bloß irgendeine Gitarre hinhalten, der kann dir sozusagen den Erbauer erzählen oder so.
Ja, begnadete Menschen, ja.
So ein verrückter Typ, krasser Gitarrist auch, wahrscheinlich der beste Gitarrist, den ich kenne, aber sehr egal, andere Nummer. Und der meinte zu mir, je dunkler das Holz, umso dunkler klingt die Gitarre auch.
Ach, guck mal.
Das wusste ich nicht.
Nö, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Und da habe ich gesagt, woran liegt denn das? Sagt er, ich habe es leider kurz vergessen, warum. Er hat es mir damals erklärt. Aber diesen kleinen Satz habe ich mir gemerkt. Und
für mich ist es dann immer Voodoo. Und
sowas.
Und Voodoo hat absolut seine Berechtigung in der Musik.
Ich glaube, hat irgendwas mit der Verleim und mit dem Verbrennen zu tun des Holz. Okay. Und deswegen klingt das alles dunkler oder so.
Deswegen
schallt
das anders nach.
Ja, das war irgendwie ganz komisches Ding.
Ja, das kann gut sein, ja.
Aber war irgendwie ganz komisches Ding anyway. Und jetzt ärgert mich das. Aber ich bin auch, ich will mir keine neue kaufen. Aber es geht schon. Aber die klingt halt nicht so, wie ich. Und ich habe die schon so oft versucht einzuspielen, Verstärker und so.
Ich hatte halt mal so Phasen, wo ich dachte so, ich möchte so Bon Iver-Gitarren machen oder so, ne?
Der Typ hat aber auch 3000 Euro Gitarren von, was weiß ich, von wem.
Ja, aber wenn du weißt, wie der das erste Album, also das vor allem das dieses Emma-Album eingespielt hat.
Ja, gut, das ist
mit billigstem Equipment, wirklich mit billigstem Zeug. Das ist so geil. Der hat ein Standard-Mikro gehabt, das hat er sich einfach stumpf richtig tief reingehängt in seine damals noch nicht so teure Gitarre. Und ich finde, das ist mit einer seiner am besten klingenden Alben bis heute, weil das hat sowas, also authentisch ist so ein überbemühtes Wort und viele mögen das auch nicht, aber ich finde das eigentlich,
Greifbares für mich.
Es transportiert das, was der in dieser Hütte gefühlt haben muss, als der irgendwie dachte, und es ist ja so geil, er hat damals die Demos verschickt als Demos und die Firma, wo er dann gelandet ist, hat gesagt, das bringen wir so raus, das ist fertig. Und er so, wie, das ist fertig? Das sind Demos. Das ist kein Demo, das ist geil, das ist fertig.
Aber da musst du
das
auch
das bringen wir genau so raus.
Die Eier haben.
Ja, und ich meine auch, das war kein kleines Label, wo er das rausgebracht hat. Also, nee. Dass da dann doch auch Leute sitzen, auch manchmal bei den Großen, die auf einmal Talent und Genie erkennen, wenn sie es hören. Das finde ich eigentlich auch, und das gibt ist immer mal wieder der Fall. Und ich meine, es ist so großartig, aber mit meiner Gitarre kann man das A nicht nachbilden und komplett nachbilden ist wahrscheinlich auch total stumpf, weil das gibt's schon in, besser kann man es nicht machen, meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es, das ist immer was, was mich vorantreibt, mir zu überlegen, ey, wie hat denn der das gemacht? So, lass mal rumprobieren. Und dann kommt man halt irgendwo raus. Meistens nicht bei dem, was man vorhatte, also in meinem Fall zumindest ist ganz oft nicht, sondern ganz woanders. Und das ist, was es ausmacht. Und das ist auch das, um jetzt nochmal so den Kreis zu schließen, was ich bei dieser, was mir an dieser EP so gefällt. Ich habe das wirklich, ich habe auch anfangs gar nicht überlegt, ob ich das überhaupt rausbringen will. Das lag dann jetzt rum und ich dachte so, ja, aber ich finde es so gut, warum nicht teilen? Also warum nicht auch andere reinhören lassen, ist doch cool. Ja, und dann ist das jetzt halt so da, ne? So, das ist, also manchmal, weiß ich nicht, es ist gar nicht so ein großes Mysterium und viel Bromborium drumherum.
Nee, ist es auch nicht. Ne?
Das
soll es auch nicht sein. Und,
Also es kommt ja immer drauf an, wer was macht. Bei manchen Leuten ist das ja auch mega cool, ja, wo also wenn da Herrscharen von Fans sind, die einfach voll mitfiebern und jedes kleine Snippet aufnehmen und ja, was kommt als nächstes oder so. Es macht bestimmt auch Spaß, ja, so eine Schnitzeljagd zu machen oder so. Aber in meinem Fall denke ich mir, also ich habe auch bewusst keinen Vorab-Song gemacht oder so, weil ich dachte, ey, das sollen Leute machen, die wirklich eine Relevanz und eine Größe haben, wo so eine Vorab-Single auch richtig anbockt auf das, was kommt. Bei mir ist das doch relativ egal. Da ist halt neue Musik und ey, hört sie euch an, wenn ihr Bock habt. Ich freue mich über jeden, egal wo. Von Spotify über Tidal bis Bandcamp, ist mir scheißegal. Hört euch das Zeug an. Physisch wird es nicht rauskommen, weil das einfach Quatsch ist. Und weil ich da Mondpreise nehmen müsste, selbst für einen Tape müsste ich mittlerweile einen Mondpreis verlangen, den ich von niemandem, das möchte ich einfach nicht, dass Leute so viel Geld dafür bezahlen. Das finde ich blöd.
Ja.
Man kann sich's bei Bandcamp runterladen, wenn man mir was Gutes tun will. Dann landen 5 Euro bei mir, das finde ich irgendwie fair enough für das, was drinsteckt. Aber ansonsten alles fein. Ja?
Genau.
Mein Lohn ist, wenn es gehört wird, tatsächlich. Das ist so.
Abgedroschen, pathetisch, wie es klingt, aber es ist wirklich so, wenn man sowas macht. Das ist einfach so.
Ja, das ist die größte Freude. Also ohne Scheiß, wenn mir Leute schreiben, ey, ich hab's mir durchgehört und der oder der Song, finde ich richtig gut. Ey, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das lese. Das ist jedes Mal so. Und das alleine auch das zu realisieren, ey, da draußen gibt's jemanden, der mag das wirklich. Ja? Und wenn es nur 5 Leute sind, ist doch scheißegal. Aber das ist schön. Also es ist schöner zumindest für mich, als ich könnte es ja auch einfach für mich behalten und mich selber dran erfreuen, dass mir da was Tolles gelungen ist in meinen Ohren. Und sagen, cool, das habe ich jetzt gemacht, bleibt auf meiner Festplatte, hole ich irgendwann mal raus und freue mich oder spiel's privat mal Freunden vor. Das kann man natürlich auch machen. Auch super.
Habe ich noch eine schöne Anekdote, aber die ist nicht mir passiert, sondern einem ehemaligen Bandkollegen von mir.
Jo.
Und wir haben unser Album 2015 rausgebracht. 2016 dann aufgelöst, blablabla, 17 aufgelöst, so, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Und Jahre später, das ist 2021, 2022 gewesen sein, fährt er bei Leuten mit und plötzlich hört er einen Song von unserem Album.
Wie geil.
In ihrer Playlist drin. Und wir haben monatlich 3 oder 4 Hörer.
Ja.
Innen. Und dann sagt
egal.
Er, und dann fragt er einfach so, weil ich kenne ihn auch, so nonchalant dann so, ja, das ist ein ganz cooler Song, von wem ist denn das? Oh, Mary Goes Wild. Das sind Deutsche, aber irgendwie klingt total geil und die gibt's aber schon lange nicht mehr, die kommen aus München. Wir haben die 2-3 Mal live gesehen, die waren total cool und so. Hä, ja. Und da denkt er sich so, aber er kennt mich gerade nicht. Na gut, er war der Bassist, der immer so ein bisschen im Hintergrund stand, aber trotzdem. Und dachte so, und dann irgendwann ist einem Auto aufgekommen, sag mal, du warst doch in der Band, oder? Und dann auf einmal ging das dann los. Und hat er uns dann gleich so noch so im WhatsApp noch so geschrieben, so, Leute, ihr wisst gerade nicht, was mir passiert ist, und voll Gänsehaut. Und wir haben gefühlt uns über hunderte Kilometer in den Arm gelegen. Weil wir gedacht haben, so ein geiles Gefühl hatte ich wirklich selten in meinem Leben.
Oder? Und genau das ist es doch. Ich meine, deswegen teilen wir doch Sachen miteinander. Also am Ende, ich merke das auch immer mehr, es geht nicht um irgendwelche Geschäftsgeschichten oder so. In der Kunst geht es darum, irgendwie sich auszudrücken. Und wenn man sich ausdrückt, und da kann man sich, glaube ich, sehr sicher sein, egal wie gut oder schlecht, ey, und selbst wenn es der Obertrash ist, da sehe ich ja meinem Kumpel Aldi, wo ich, manche Sachen finde ich unhörbar. Ey, aber der Mann hat Leute, die lieben, was er macht. Ja, und das ist toll, dass das so ist. So, sobald du anfängst, dich auszudrücken, wirst du wen finden, irgendwo auf dieser Welt, sobald er es hört, wird er dich wiedererkennen. Das wird so sein. Es wird dann problematisch, wenn du dich selber in dem, was du tust, nicht mehr wiederfindest. Dann gibt es irgendwann ein Problem, wenn du dich selber nicht mehr da drin entdecken kannst und das Gefühl hast, die Leute verbinden was damit, aber es hat gar nichts mehr mit mir zu tun. Das ist die negative Seite. Die passiert aber nur, wenn man nicht auf sich selbst hört. Das ist so das, was ich in den letzten 2 Jahren für mich nochmal so ganz klar mir bewusst gemacht habe. Was will ich eigentlich? Wie will ich wahrgenommen werden? Und wie kriege ich das hin, dass das so passiert? Und das hatte einfach was damit zu tun. Ehrlich ist immer so ein schlimmes Wort, ne? Es geht jetzt gar nicht darum, dass man sich so ehrlich macht, dass man nur Geschichten aus seinem Leben erzählt. Um Gottes Willen, das nicht. Aber dass man halt diese Ehrlichkeit in seinem Ausdruck findet, dass man versucht, der auf die Spur zu kommen. Und wenn du, da bin ich felsenfest von überzeugt, wenn du die findest, dann erkennen das Leute und dann wird das auch gewertschätzt. Auf die eine oder andere Art. Und ansonsten ist es Geschmackssache. Es ist halt nur Musik. Es gefällt oder es gefällt halt nicht.
Und das, finde ich, ist ein wunderbares Schlusswort für diesen Podcast.
Sehr gerne.
Vielen Dank, lieber Sven, dass wir jetzt hier über 2 Stunden Himmelarsch und Zwirn. Also ihr werdet es gemerkt haben, ich habe das in 2 Teile aufgeteilt. Bei der nächsten EP hören wir uns vielleicht wieder. Vielleicht bei der übernächsten EP. Ich weiß noch nicht, wie schnell du bist. Wenn jetzt nächste Woche schon die nächste rauskommt, nee, das wird vielleicht ein bisschen flott werden. Aber
das wird zum Glück nicht passieren. Also ich weiß es nicht.
Wenn du irgendwann mal wieder was raushaust. Ich werde dich privat nochmal was anhauen.
Ja, gerne. Immer gerne. Meld dich.
Werde ich wahrscheinlich nochmal brauchen. Dein Know-how in irgendeiner Form.
Mein wildes Know-how.
Wildes Know-how. Und bis dahin wünsche ich dir einfach alles Gute, weil mehr kann man dir nicht wünschen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung nochmal. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir machen nochmal, wir haben zwar schon sehr viel, aber wir machen diesen Musiktalk auf jeden Fall.
Ja, ey, sag Bescheid. Ich habe jetzt schon
Konzept überlegt, wie wir es machen und das wird sehr, sehr wild, Leute. Dann werdet ihr von Sachen hören, die ihr noch nie in eurem Leben gehört habt und nie wieder hören werdet.
Alles klar.
Na dann, Sven, mach dir noch einen schönen Abend und mit deinen Kiddies und wir hören uns.
Ja, mach's so machen gut. Wir es. Bye.
Ciao.
Ciao.